Guten Abend zusammen. Schön, euch alle hier zu sehen. Auch ein herzliches Willkommen in den Livestream. Ich freue mich, dass ich heute Abend mit euch das Thema eröffnen darf. Nun, unsere Zeit und der verlorene Friede, darum soll es gehen. Wenn wir heute in die Welt gucken, das ist, glaube ich, ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Also der Friede in der Welt. Und ich glaube nicht nur uns als Christen, sondern ich glaube, viele Menschen schauen gerade, wie es in der Welt weitergeht und wie es um diese Welt steht. Und wir wollen gleich in das Thema hineinschauen, unsere Zeit und der verlorene Frieden. Ich würde bitten, dass wir uns zu einem Gebet noch erheben am Anfang, ja? Unser lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir in diesem Abend zusammenkommen dürfen, um gemeinsam in dein Wort zu studieren. Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du deine Verheißung wahr machst und dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist. Bitte berühre du unsere Herzen, Herr, und gib deinem Namen Lob und Ehre. Im Namen Jesu. Amen. Unsere Zeit und der verlorene Frieden. Tatsächlich, wenn wir jetzt in die Welt hineinblicken, dann sehen wir solche Bilder gerade in den Medien. Also wir sehen Militärfahrzeuge, wie hier Panzer zum Beispiel. Es ist gerade Unruhe mal wieder ausgebrochen, nähe Gaza und Israel. Viele Menschen sind auf der Flucht und immer mehr Unruhen durchziehen diese Welt. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade sehen. Wir hatten jetzt den Ukraine-Krieg gerade, der viel mediale Aufmerksamkeit gebracht hat. Jetzt hören wir von Israel die Angriffe dort in Gaza. Dann sehen wir auf der ganzen Welt die Unruhen, Eritrea, Sudan und, und. Also es werden immer mehr Kriege, immer mehr Unruhen, dazu die weltweiten Proteste gegen verschiedene Dinge, die wir immer in den Medien sehen. Und es herrscht scheinbar gerade kaum Friede auf diesem Planeten. Ich wollte das mal verifizieren und habe mal geschaut, wie die Zahlen denn da so sind. Und tatsächlich im Jahr 2022 werden hier so ein bisschen die Krisenherde gezeigt. Also wo gerade um uns herum Kriege stattfinden und wie viele Tote es dort im Jahr 2022 gegeben hat. Für 2023 gibt es die Zahlen noch nicht. Oder ich habe sie zumindest nicht. Aber tatsächlich von 2021 auf 2022 sind diese Zahlen um 97% gestiegen. Also die Unruhen breiten sich aus. Jetzt würden wir sagen als Christen, wir wussten das. Christus sagt, umso weiter die Zeit voranrückt, umso weiter wir zum Ende kommen, umso mehr Kriege werden wir erleben. Und tatsächlich, wir sehen sie immer mehr. Warum? Woher diese ganzen Kriege? Nun, der große Kampf, dort lesen wir, Satan ergötzt sich am Krieg. Denn dieser erweckt die schlimmsten Leidenschaften der Seele und rafft dann seine in Laster und Blut untergetauchten Opfer hinweg in Ewigkeit. Es ist daher Satans Absicht, die Völker gegeneinander zum Krieg aufzuhetzen. Denn auf diese Weise kann er die Gedanken der Menschen von den Vorbereitungen ablenken, die sie befähigen würde, am Tag Gottes zu bestehen. Ein Krieg lenkt die Menschen natürlich ab, gerade wenn man selbst betroffen ist oder wenn man, wie wir, Soldaten entsendet irgendwohin oder Material. Umso näher der Krieg ist, umso mehr ist der Mensch abgelenkt. Der Teufel will die Menschen ablenken von den Vorbereitungen, die jetzt zu machen sind, damit sich die Menschen auf gar keinen Fall auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Denn Christus sagt, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet auch die Naturkatastrophen sehen, die zunehmen. Und das alles wird in der Welt sein, das alles sehen wir gerade. Und das wird alles immer irgendwo hingeschoben. Die Menschen müssen sich jetzt ganz viele Sorgen machen, aber auf gar keinen Fall darüber nachdenken, warum diese Dinge gerade in der Welt sind. Nun tatsächlich, was sehen wir, was ist die Lösung? Naja, es wird nach staatlichen Lösungen jetzt gesucht. Also kann man irgendwie Frieden wiederherstellen? Ist es vielleicht die Option, die wir haben und die letzte Möglichkeit, die wir haben, ein universelles politisch-religiöses System aufzubauen, um den Frieden zu wahren in der Welt? Ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir haben, dass die Gruppen nicht alle versplittert sind? Wir machen so eine Art große, neue Ordnung. Tatsächlich wissen wir, dass es solche Pläne gibt. Und nicht nur irgendwo in den Verschwörungsmedien, sondern in dem Buch, das nur die Wahrheit sagt. Da lesen wir in Offenbarung 13, Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Nun, hier ist die Idee. Es spricht hier in Offenbarung 13 von einem Bild des Tieres. In Offenbarung 13 am Anfang wird das religiös-politische System des Mittelalters skizziert. Danach wird von der USA gesprochen, die der Welt sagt, baut doch ein Bild des ersten Tieres. Baut doch ein ähnlich religiös-politisches System. Das ist die Idee. Das soll den Menschen verkauft werden. Was ist das und wie kommt das? Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, dass er ihre Verordnung durchsetzt und ihre Satzung unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben und die Verhängung von Strafen über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. Wozu führen die vielen Kriege und Unruhen auf diesem Planeten? Die führen dazu, dass die Menschen sagen, wir brauchen eine universelle Lösung. Und tatsächlich wird es in den USA eine Bewegung geben, die sagen, wir müssen ein religiös-politisches System etablieren, nicht nur hier in den USA, sondern das muss weltweit geschehen. Und es ist nicht die römisch-katholische Kirche, die steht eher dahinter. Es ist der gefallene Protestantismus, der das vorandrücken wird. Ist eigentlich interessant, wenn man sich die Zahlen mal durch den Kopf gehen lässt. Wie lange hat es gedauert von der ersten Gemeinde, bis die römisch-katholische Kirche damals Staatsmacht hatte und diese missbrauchte, um religiöse Gesetze durchzusetzen? Also von der ersten Gemeinde an, wir sind irgendwo so 31, 34 nach Christus. In welchem Jahr hat die römisch-katholische Kirche wirklich Herrschaft gehabt in Europa? 538. 500 Jahre, oder? Und dann benutzten sie Staatsmacht, um Menschen zu unterdrücken aufgrund ihrer religiösen Einstellung. Wie ist das beim Protestantismus? Wie alt ist der Protestantismus jetzt? Ungefähr 500 Jahre. Hat sich da auch schon was geändert? Am Anfang sola scriptura und. Also man hatte die großen Themen aufgestellt, 500 Jahre später geriet er in einen Abfall. Also man drängt sozusagen zum einen zurück zur römisch-katholischen Kirche, zum anderen in den Mainstream hinein. Der Protestantismus ist nicht mehr der, der früher mal war. Es scheint, dass eine neue Ordnung aufgebaut werden soll und dass sich auch Christen weltweit dafür einsetzen werden, diese neue Ordnung zu etablieren. Für den Frieden. Dadurch, dass sie durch den Staat eine religiöse Pflicht erzwingen, errichten die Kirchen dem Tier ein Bild. Demnach wäre der Zwang zur Sonntagsfeier in den Vereinigten Staaten ein Erzwingen der Anbetung des Tieres und seines Bildes. Wir wissen sogar schon, was kommt. Wir wissen, dass im Jahr 538 damals die römisch-katholische Kirche auf dem Konzil von Orléans durchgesetzt hat, dass der ehrwürdige Tag der Sonne von allen Christen verehrt werden soll. Das war genau in dem Jahr, als sie die Staatsmacht bekamen. Wenn das Bild des Tieres, also das Abbild dieses Systems aufgebaut wird, werden sie genau das Gleiche versuchen. Werden wieder so einen Tag etablieren. Es ist eine falsche Reformation. Lass uns mal merken, was der Teufel versucht, ist eine falsche Reformation. Die würden die Menschen ja so nicht annehmen, es sei denn, da ist Krieg. Es sei denn, da sind Konflikte und Probleme und Schwierigkeiten. Dann werden die Menschen sagen, wir brauchen diese Lösung. Und dann lesen wir in der Bibel, wie das am Ende aussehen wird. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Und am Ende wird es da 10 Machthaber geben, 10 Mächte, 10 Könige oder Königreiche. Und die werden für eine ganz kurze Zeit Macht haben, und zwar zusammen mit diesem Tier. Und dann werden sie ihre Macht dem Tier übergeben. Nun, dieses Tier, von dem hier geschrieben ist, das ist das Tier aus Offenbarung am Anfang, Offenbarung 13, 1 bis 10. Das ist das, der Kirchenstaat, das religiös-politische System. Nun, diese 10 Könige, heißt es hier, die haben einen einmütigen Sinn. Was meint das, einen einmütigen Sinn zu haben? Die machen alle das Gleiche. Wir würden sagen, die sind gleichgeschaltet. Die haben die gleichen Ziele. Ellen White schreibt, diese haben einen Geist. Es wird ein universelles Band der Einheit geben, eine große Harmonie, eine Konföderation der Kräfte Satans. Und sie werden dem Tier ihre Macht und Stärke geben. Hier zeigt sich dieselbe willkürliche, unterdrückerische Macht gegen die religiöse Freiheit, die Freiheit, Gott nach dem Diktat des Gewissens zu verehren, wie sie das Papsttum gezeigt hat, als in der Vergangenheit diejenigen verfolgte, die es wagten, sich den religiösen Riten und Zeremonien des Römertums zu verweigern. Also wir wissen prophetisch schon, was da kommt in Zukunft. Ein gleichgeschaltetes System. Und das wird am Ende weltweit sein. Weltweit gleiche Gesetze für den Frieden. Für den Frieden kann man scheinbar heute alles durchsetzen. Man kann ja sogar für den Frieden heute Waffen überall hin exportieren. Für den Frieden, sagen die Leute, sind wir bereit, alles aufzugeben. Wisst ihr, Martin Luther hat mal gesagt, Friede wo immer möglich, aber Wahrheit um jeden Preis. Wir sollen versuchen, Frieden herzustellen, wo wir können, gerade auch wir als Christen. Aber niemals auf Kosten der Wahrheit. Und wenn Paulus von dieser Zeit hier spricht, dann sagt er, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Das wird genau das sein, was sie proklamieren. Friede. Wir brauchen Friede und Sicherheit. Und mit diesem Slogan werden sie die Völker ziehen. Und dann wird es ganz schnell gehen, sagt Paulus. Und es ist auch schon das, was wir heute in der Welt sehen. Für Friede und Sicherheit sind wir bereit, sogar unsere Grundgesetze oder Verfassungen zu opfern. Für Friede und Sicherheit. Das UN-Parlament in New York. Da trifft man sich, die Vereinten Nationen kommen zusammen und man berät über die Weltpolitik. Also was kann man denn, wie kann man die Welt befrieden? Wie kann man Sicherheit herstellen? Wie kann man für alle Menschen ein Leben ermöglichen? Nun, man fragt sich, wozu sind diese ganzen Kriege auf der Welt? Naja, es wird versucht, einen Frieden aufzubauen. Aber ein Friede ohne Gott. Ist es ein Friede, wenn wir uns aufrüsten wie in einem kalten Krieg gegeneinander stehen, uns bedrohen und sagen, wenn du schießt, schieße ich zurück und so bewahren wir den Frieden? Das ist nicht der Friede, von dem wir sprechen. Wenn alle Länder aufgerüstet haben, wird es dann Frieden geben? Wahrscheinlich nicht. Wisst ihr, vor einigen Jahrzehnten lebte unter uns der Dietrich Bonhoeffer in einer Zeit, in der die Länder aufgerüstet haben. Und er hatte sich damals dafür eingesetzt, dass die Kirchen doch Position beziehen für den Frieden. Und auf so einer Versammlung, dort sagte er, und ich zitiere aus einer seiner Predigten, wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung internationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern, das heißt durch die Großbanken, durch das Geld? Oder gar durch eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens? Nein, durch dieses alles, aus dem einen Grunde nicht, weil hier überall Friede und Sicherheit verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit, denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben. Und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt sich selber schützen wollen. Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes. Keine Sicherung wollen, sondern in Glaube und Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker in die Hand legen und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen. Also, er sagt kein Gremium, er sagt, ich werde alle Länder kontrollieren. Er sagt, das ist Gottes Angelegenheit. Das Lenken der Völker soll bei Gott bleiben. Er hatte damals schon gesehen, was sich da anbahnt, und er wusste, das funktioniert nicht. Solange noch Bosheit in der Welt ist, wird das nicht funktionieren. Er hat dann damals auf so einem großen Kongress, so wie hier, hat er die Kirchen aufgerufen und gesagt, positioniert euch für den Frieden. Er wurde damals aber alleingelassen. Die Kirchen haben sich nicht für den Frieden zusammengeschlossen, aus Angst. Aber andere Mächte schließen sich zusammen. Ellen White sagt, die Mächte des Bösen sind dabei, ihre Kräfte zu verbinden und sich zusammenzuschließen. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden und die letzten Entwicklungen werden sehr schnell vor sich gehen. Es wird also versucht, die Christenheit immer noch so ein bisschen separat zu lassen. Man geht über die großen Punkte hinweg, wenn man sich zusammenschließen will. Das Böse allerdings schließt sich zusammen, bildet einen Pakt, heißt es hier. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Sie verbinden ihre Kräfte miteinander, um überall gleichzeitig angreifen zu können. Ganz ehrlich, sehen wir heute schon die Vorläufer dieser großen Krise, dieser Bewegung? Sehen wir schon, wie sich das Böse zusammenschließt? Wie Gesetze international gemacht werden? Wie Dinge gegründet werden? Nun, Christus sagt, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie war es damals bei Noah? Nun, damals, wir wissen die Geschichte von Lamech, steht ja geschrieben, also Lamech, wie er war, seine Person. Es gab damals diese Monopole, kurz vor der Sintflut. Dann gab es viel Gewalt und es gab Unzucht. Das waren sogar die Merkmale von König Lamech, also von dem Letzten vor der Flut. Und das sind so Merkmale, auf die wir uns heute auch einstellen können. Also die Macht konzentriert in wenigen Punkten, viel Gewalt, viel Unzucht. In den Tagen Noahs widersetzte sich die überwältigende Mehrheit der Botschaft Gottes und ließ sich fesseln von einem Netz von Lügen. Überall herrschte Gewalt, Krieg, Verbrechen und Mord waren an der Tagesordnung. Genauso wird es vor Christi Wiederkunft sein. Bevor die Flut kam, war da Gewalt, waren da Kriege, da war Mord und Lügen. Und heute, das Evangelium zu verbreiten in dieser Welt, ist sehr schwer. Dem Evangelium wird jetzt von allen Seiten widerstanden. Noch nie war der Bund alles Boshaften stärker als in dieser Zeit. Böse Geister verbinden sich mit menschlichen Werkzeugen, um gegen die Gebote Gottes Krieg zu führen. Man benutzt die Medien, um Menschen zu manipulieren. Man benutzt die Schulen, um Kinder einzunorden in eine bestimmte Richtung. Selbst von den Kanzeln werden heute Dinge gepredigt, die wir so in der Bibel gar nicht mehr finden. Und die Menschen rennen dem dann nach, in der Hoffnung, ein besseres Leben zu ermöglichen oder aber ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen oder um für die Freiheit von Menschen zu kämpfen, ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht. Die Welt wird verführt. Und immer mehr solche Bewegungen entstehen, wie wir sie auch hier sehen. Die Menschen sind nicht böse, die da mitmachen. Sie laufen nur dem nach, was sie für gut und richtig halten. Und immer mehr sehen wir diese Dinge in der Welt. Immer mehr wird gegen das Wort Gottes gearbeitet. Und Christus sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ist das nicht eine Gefahr, in der wir heute stehen? Ist das nicht das Problem, dass umso mehr Ungerechtigkeit in der Welt ist, umso mehr wir diese ganzen Probleme in der Welt sehen, umso mehr regen auch wir uns darüber auf. Umso mehr wir uns darüber aufregen, umso aggressiver werden wir. Es könnte sein, dass wenn wir mehr Zeit mit diesen Dingen verbringen und uns diese Welt immer genauer angucken, dass plötzlich die Liebe zu Christus erkaltet, auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist eine Gefahr, der Teufel weiß das und er versucht das. Das Volk oder die Völker Die Menschheit ist heute so weit weg von Gott. Schwere Sünden haben das Volk von Gott getrennt. Gottes Diener müssen ihre Stimme wie eine Trompete erheben und dem Volk seine Übertretung zeigen. Die sanften Predigen, wie sie oft gehalten werden, machen keinen bleibenden Eindruck. Den Menschen geht es nicht zu Herzen, weil die einfachen, schneidenden Wahrheiten des Wortes Gottes ihnen nicht gebracht werden. Amen. Danke. Das ist, glaube ich, genau das, oder? Manchmal müssen wir einfach nur das predigen, was da steht. Einfach nur sagen, was Wahrheit ist. Dafür wird man vielleicht belächelt wie Noah damals. Es werden sich irgendwelche Faktenchecker melden und sagen, das ist alles falsch, wie bei Noah damals. In den Medien wird man vielleicht durch den Kakao gezogen, wie einige, die wir heute auf Wikipedia, Prediger, Ärzte und so weiter uns angucken können, die da in Misskredit gebracht werden, weil sie die Wahrheit gesagt haben. Das alles ist heute in der Welt. Und trotzdem, sagt Ellen White, halt das Wort Gottes aufrecht. Sagt der Welt, was das Problem ist. Sagt deutlich, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Selbst wenn die Welt es nicht hören will. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Was bringt es, wenn wir zwar uns Christen nennen, aber die Wahrheit nicht mehr verkünden? Wenn wir so ein weichgespültes Evangelium den Menschen bringen, dass keiner mehr richtig weiß, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Paulus sagte, es ist doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt. Wer wird sich zum Kampf rüsten? Und wenn wir einen Aufruf machen wollen, dann müssen wir deutlich predigen, deutlich sagen, was ist denn heute Wahrheit und was ist heute Lüge. So wie Gideon damals, sie waren nur wenige, aber sie haben das Licht hochgehalten in der dunkelsten Nacht. Und sie haben in die Schofarhörner geblasen und sie haben einen Aufruf gemacht. Der laute Ruf war überall zu hören und der Feind wurde besiegt. Nicht durch ihre Kraft, sondern durch Gottes Eingreifen. Und in den Kirchen heute? Nun, wir haben ein Fundament, oder? Wir sollen auf Jesus Christus stehen, auf seinem Wort. Unsere Gemeinden sollen Ausbildungsstätten sein. Die Menschen, die in unsere Gemeinden kommen, die sollen verstehen, wo wir heute stehen. Unter uns, die wir hier zusammenkommen, und das werden wir hier wahrscheinlich hoffentlich auch die Tage erleben, soll Friede sein. Wir sollen in Harmonie zusammenkommen. Die Menschen sollen sehen, dass Gott ein Volk auf Erden hat. Da soll Liebe herrschen und trotzdem sollen wir einen klaren Ton geben. In allen Bereichen übrigens, in unseren Predigten, in unserer Gesundheitsbotschaft, in unserem Lebensstil und. Wir sollen einen klaren Ton geben. Das wird der Teufel nicht durchgehen lassen. Er wird versuchen, genau das zu verhindern, denn er weiß, was ihm blüht, wenn das durchgesetzt wird in den Gemeinden. Satan lässt nicht zu, dass der Aufbau des Reiches Gottes auf Erden ohne Kampf erfolgt. Die Mächte des Bösen führen unaufhörlich Krieg gegen Gläubige, die ausersehen sind, das Evangelium zu verkünden. Diese Mächte der Finsternis werden besonders aktiv, wenn die Wahrheit vor Leuten von hohem Ansehen und anerkannter Rechtschaffenheit verkündet wird. Gerade wenn man das macht, dann versucht der Teufel, das irgendwie zu verhindern. Wenn man vor großen Machthabern spricht, so wie Paulus damals, dann hat der Teufel versucht, irgendwie noch einen Zauberer, Elimas oder sonst jemanden dahin zu schicken, der die Rechtschaffenden bewegt, es anders zu machen. Aber Paulus hat uns auch gezeigt, dass wir nicht schweigen sollen. Er hat trotzdem vor Königen und Führern gesprochen, hat die Wahrheit gesagt und Gott war mit ihm. So bemüht sich Satan, der erklärte Gegner Jesu, ständig einflussreiche Männer in seinen Reihen zu halten, die im Falle ihrer Bekehrung der Sache Gottes nachhaltige Dienste leisten könnten. Aber der treue Diener des Evangeliums braucht keine Niederlage durch Satan zu fürchten, denn er genießt das Vorrecht, mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet zu werden, um allen satanischen Einfluss zu widerstehen. Beeindruckend, oder? Christus hatte schon angekündigt, wir werden vor Machthabern, vor Fürsten, wenn wir sprechen. Sie werden uns in die Synagogen bringen und wir sollen dort Zeugnis geben. Und wir sollen keine Angst haben, eine Niederlage gegen den Teufel zu bekommen. Wenn, heißt es hier, wenn wir treu sind. Der treue Diener braucht sich nicht fürchten. Nun, der Teufel kann nichts gegen einen treuen Diener des Herrn tun. Was wird er also versuchen? Wie wird der Teufel versuchen, seinen Krieg zu führen? Als Adam und Eva in den herrlichen Garten gesetzt wurden, legte Satan Pläne, sie zu vernichten. Das glückliche Paar konnte auf keine Weise seines Glücks beraubt werden, wenn es Gott gehorchte. Satan konnte keine Macht über die beiden ausüben, wenn sie Gott nicht ungehorsam wurden und seine Gunst verwirkten. Es musste deshalb ein Plan ersonnen werden, um die Menschen zum Ungehorsam zu verführen, damit sie sich das Missfallen Gottes zuziehen und noch stärker unter den Einfluss Satans und seiner Engel gelangen möchten. Die Idee war also, man kann Gott nicht von seinem Volk trennen. Gott liebt sein Volk. Man muss also versuchen, das Volk von Gott zu trennen. Irgendwie muss man das Volk dahin bringen, dass sie verführt werden, Dinge zu machen, die ganz klar gegen Gottes Wort sind. Und dann bekommt der Teufel immer mehr Macht. So begann damals der Krieg gegen die Menschen. So hat er diesen friedlichen Platz Eden in seine Rebellion hineingezogen. Viele Jahre später, griff er dann die Nachkommen von Adam und Eva an. Und dieser Krieg, der setzt sich in der ganzen Bibel fort. Vom ersten Buch bis ins letzte Buch der Offenbarung sehen wir diesen Kampf. Er kämpft gegen all die Menschen, die dem Worte Gottes treu sind. Und das versuchte er auf jede Art und Weise und möglichst immer versteckt. Satan versuchte, erfolgreicher gegen die Herrschaft Gottes Krieg zu führen, indem er seinen Banner in der christlichen Gemeinde aufpflanzte. Können die Nachfolger Christi getäuscht und verleitet werden, Gott zu missfallen, dann wären ihre Kraft, Festigkeit und Beharrlichkeit dahin. Ja, sie fielen ihm als leichte Beute zu. Seine Idee war also, ich muss irgendwie auch die Kirchen infiltrieren. Ich muss es irgendwie schaffen, die Menschen um mich zu scharen und sie müssen getäuscht sein. Sie müssen glauben, das Richtige zu tun, obwohl sie das Falsche machen. Und so versucht er überall reinzukommen. Versucht in dein Leben zu kommen, versucht in deine Familie zu kommen, in deine Gemeinde, in deine weltweite Gemeinde, in das Land, in dem du lebst. Er versucht überall reinzukommen. Denn man kann Gott nicht von seinen lieben Kindern trennen, aber man kann versuchen, die Kinder von Gott wegzuziehen. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das Problem ist, wenn wir bewusst in unserem Herzen in der Rebellion stehen, wenn wir gegen das Wort Gottes stehen, stehen wir automatisch auf dem Feld des Teufels. Ich kann nicht der Freund des Teufels sein und gleichzeitig Gottes. Ich kann nicht die bösen Sachen machen, die gegen das Wort Gottes sprechen und gleichzeitig erwarten, dass Gott mich vor allem beschützt. Manchmal versuchen wir als Volk, und ich meine wirklich weltweit, ich meine uns als Adventisten, aber auch viele andere Christen, wir hinken auf beiden Seiten manchmal. Wir versuchen manchmal so, dass irgendwie die Welt zu vereinen mit dem Wort Gottes und beides irgendwie doch da so ein Balanceakt dazu machen. Das ist nicht das, wofür wir berufen sind. Wisst ihr, die letzte Gemeinde in der Bibel, Laodicea, sie wird als lau bezeichnet. Das ist, glaube ich, das Problem, das wir heute haben. Und ich spreche auch von uns als weltweite Adventgemeinde. Alle Gemeinden, die dazu zählen. Wir versuchen manchmal, die Welt mit der Bibel so zu vereinen, irgendwie so einen Kompromiss zu machen. Und Gott muss sich zurückziehen dann. Und das gibt dem Teufel Raum. Satan, der danach strebte, sich zu erhöhen, war nicht bereit, sich der Autorität Jesu zu unterwerfen. Er intrigierte gegen die Herrschaft Gottes. Manche Engel standen Satan in seiner Empörung wohlwollend gegenüber. Andere stritten nachdrücklich für die Ehre und Weisheit Gottes, dass er seinem Sohn solche Autorität gab. Es war ein Streit unter den Engeln. Satan und die, die mit ihm übereinstimmten, strebten danach, die Herrschaft Gottes zu reformieren. Gottes Herrschaft braucht eine Änderung. Das ist nicht mehr so, wie es damals war. Das ist ja alles ganz alt. Wir müssen da was Besseres aufbauen. Es gibt einen besseren Weg. Der Weg in der Bibel, der ist ja nett, aber der war früher mal okay. Aber heute brauchen wir was Neues. Wir sind viel aufgeklärter. Wir wissen heute viel mehr. Ist es nicht das, was manchmal gesagt wird? Und ist das wahr? Gottes Wort ist das Fundament unserer Gemeinde und unseres Lebens. Der Teufel will genau das angreifen. Er versucht eine Reformation. Schaut mal, der Teufel hat im Himmel versucht, eine Reformation der Regierung Gottes herbeizuführen. Hier auf Erden, jetzt gerade, wo wir hier zusammensitzen, versucht er, die ganze Staatengemeinschaft zu reformieren, eine neue Ordnung zu etablieren, die er ganz leicht manipulieren kann. Das findet jetzt statt, wo wir hier sitzen. Meint ihr nicht auch, er wird versuchen, unsere Gemeinde zu reformieren? Er wird dort hineinkommen und sagen, ändert doch mal ein bisschen was, geht neue Wege. Der Feind der Menschen hat alles daran gesetzt, die Erwartung zu wecken, es müsse zu einer großen Reformation oder den Siebentags-Adventisten kommen. Und diese Reformation werde darin bestehen, die Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens sind und uns völlig neu zu organisieren. Was würde geschehen, wenn es zu dieser Reformation käme? Satan versucht, alles zu reformieren, alles zu verändern, alles neu zu machen, neu zu gestalten, umzugestalten. Dieser Satan, der wird im Neuen Testament Teufel genannt. Teufel, dieses Wort, das da steht, ist Diabolos. Durcheinanderwerfer, Faktenverdreher, Chaosstifter. Und genau das versucht er. Versucht, alles durcheinander zu bringen. Und das, Ellen White hat gesagt, genau das werden wir in unserer Gemeinde sehen. Und er wird versuchen, eine Reformation, einen neuen Geist dort hineinzubringen. Wir würden sagen, ein fremdes Feuer. Was passiert dann? Die Glaubensgrundsätze, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen vermittelt hat, würden aufgegeben werden. Unser Glaube würde sich verändern. Eine neue Organisation würde entstehen. Ganz neue und andersartige Bücher würden geschrieben werden. Ein intellektuell-philosophisches System würde entstehen. Immer wieder kam das auf in unserer Geschichte. Immer wieder Teufel versucht, neue Bücher reinzubringen, neue Gedanken. Und exemplarisch hier mal zwei. Living Temple werden wahrscheinlich noch die meisten kennen, von John Harvey Kellogg, damals, der den Pantheismus verkündet hat, oder auch ein neues Buch hier, Quergedacht heißt es, wo Unzucht in die Gemeinde reingetragen wird. Also Hauptsache weg vom klaren Wort Gottes, Hauptsache in die Rebellion rein. Damit sich Gott zurückziehen muss und der Teufel Raum gewinnt. Und diese Dinge, die haben uns schon immer angegriffen. Nur wir müssen vorsichtig sein, wir müssen selber bewerten und prüfen. Wenn so ein Buch uns wegführt von dem klaren Wort Gottes, was sollten wir mit diesem Buch machen? Genau, am besten direkt wegschmeißen. Der Teufel versucht, eine falsche Reformation heute in die Gemeinden reinzubringen. Und er verpackt das immer wunderschön. Er versucht das immer nett zu gestalten, sonst wird das ja keiner annehmen. Wer darf es wagen, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen? Wir haben unsere Bibel, wir haben unsere Erfahrung, die durch das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes bestätigt wird. Wir sind im Besitz einer Wahrheit, die keine Kompromisse zulässt. Müssen wir da nicht alles von uns weisen, das nicht mit dieser Wahrheit im Einklang steht? Müssen wir nicht heute, genau wie unsere Pioniere damals, genau wie die ersten Christen früher, alles an diesem Wort prüfen? Müssen wir nicht schauen, ob es standhält und wenn nicht, diese Lehre sofort verwerfen? Ist ja nicht so, dass der Teufel sagt, alles, was ihr macht, ist falsch. Er sagt, behaltet das ruhig, aber tut noch was dazu. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keiner Frucht im Garten essen dürft? Das ist die Art und Weise, wie der Teufel hantiert. Er schmeißt eine Lüge rein. Er versucht, Gott in Misskredit zu bringen. Nun, Ellen White, die damals in dieser Zeit lebte, als The Living Temple geschrieben wurde von John Harvey Kellogg, sie hat das schon mitgekriegt, was da geschrieben wird. Aber sie wollte erst gar nichts sagen. Sie wollte dem nicht auch noch jetzt Feuer geben und sie wollte versuchen, diesen Krieg und diesen Konflikt von der Gemeinde fernzuhalten. Auch sie hat sich für Frieden eingesetzt, wo sie konnte. Aber sie schreibt, ich zögerte. Immer wieder schob ich es auf, zu veröffentlichen, was der Geist des Herrn mich drängte, niederzuschreiben. Ich wollte nicht gezwungen werden, den irreführenden Einfluss dieser Sophistereien aufzudecken. Aber Gott weiß, dass wir den aufkommenden Irrtümern die Stirn bieten müssen. Geht es uns nicht auch manchmal so? Wir sitzen in den Gemeinden und wir sehen, wie die Gemeinden mit Irrlehren angegriffen werden. Wir sagen, ich sage mal lieber nichts jetzt. Ich will Frieden wahren. Versteht mich nicht falsch, Frieden zu wahren ist gut, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Und auch Ellen White fühlte sich gedrängt vom Heiligen Geist, sie muss jetzt Stellung beziehen. Und hat dann auch deutlich ein 18-seitiges Pamphlet dagegen geschrieben, gegen dieses Buch Living Temple damals. Hat also deutlich ihre Meinung auch dazu gesagt. Der Teufel versucht, Krieg hineinzubringen und manchmal weichen wir dem aus und haben keine Meinung, geben keine Stellungnahme. Und das Resultat davon ist dann ganz oft, dass sich das verbreitet durch die Gemeinde. Wisst ihr, bei Paulus war das ähnlich. Zu Paulus Zeiten gab es das auch. Und schau mal, was Paulus hier schreibt an die Korinther. Er sagt, überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Also Paulus spricht hier im 1. Korinther 5 an, dass Unzucht unter euch. Und es ist brandgefährlich, denn man distanziert sich von Gott, der Teufel bekommt Raum und das in der Gemeinde und keiner sagt was. Er sagt, dass Unzucht mitten unter euch. Ihr hättet Leid tragen sollen. Mit dieser Unzucht kämpfen wir jetzt übrigens auch gerade weltweit. In ziemlich allen christlichen Kirchen und eben auch in der Adventgemeinde. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ist das nicht eine Gefahr, in der wir reell stehen? Wenn wir diese Dinge immer in der Gemeinde lassen, dann, selbst wenn es mich nicht angreift, ist die nächste Generation vielleicht massiv betroffen davon. Wenn keiner was sagt, wenn alle sagen, um des Friedens willen, werde ich lieber ruhig sein. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Und dann heißt es manchmal, Moment, Moment, du darfst doch aber nicht richten. Du kannst doch nicht deinen Bruder richten, weil er vielleicht eine falsche Lehre in die Gemeinde bringt, oder ein fremdes Feuer in die Gemeinde bringt, vielleicht eine satanische Lehre verbreitet. Du darfst ihn doch dafür nicht richten. Christus sagt, ihr sollt nicht richten. Paulus sagt, gleichen Kapitel, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Paulus ruft dazu auf und sagt, natürlich können wir nicht die Menschen richten, die außerhalb der Gemeinde sind. Sie haben die Wahrheit nicht und sie handeln nach ihrem besten Gutdünken. Und das ist okay. Sie müssen aber die Wahrheit hören. Da ist für hier der Aufruf, wir sollen einen klaren Ton predigen. Also wir sollen sagen, was ist Wahrheit und was ist Lüge, damit die Menschen eine Entscheidung treffen können. Aber in der Gemeinde Sauerteig soll benannt werden und soll auch ausgefegt werden. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wisst ihr, auf welche Art und Weise der Teufel damals gegen Israel gekämpft hat, als er Israel nicht überwinden konnte? Als Israel wie ein Felsen stand und der Teufel nichts tun konnte, die ganzen Armeen der Feinde an Israel zerschellt sind, wie konnte er Israel überwinden, das Volk Gottes? Es war damals der Moabiterkönig, der auf die Idee kam, einen falschen Propheten ins Volk zu holen. Balak, der Moabiterkönig, sendet ins Zweistromland Richtung Babylon und sagt, der Bileam, der Prophet, der soll kommen und will ihn mit viel Geld locken. Dann kommt dieser Prophet Bileam nach Moab, stellt sich auf einen Berg, wo das Volk Israel überblicken kann und er soll dann fluchen. Konnte er fluchen? Er konnte nicht fluchen. Er musste segnen. Und der Moabiterkönig, der guckt ihn an und sagt, was hast du getan? Du segnest das Volk, du sollst doch fluchen. Er sagt, ich kann nicht. Gott ist bei seinem Volk. Ich kann keinen Fluch aussprechen. Dann sagt Balak, dann gehen wir auf den nächsten Berg, stellen wir uns dahin. Versuch's jetzt mal. Bileam hebt an, sieht das ganze Volk Gottes und versucht einen Fluch zu sagen. Und was sagt er? Ein Segen. Balak guckt ihn an und sagt, was tust du denn? Warum segnest du das Volk? Ich bezahle dich, damit du es fluchst. Aber er kann nicht. Gott ist bei seinem Volk. Ich kann nichts tun. Und das macht er dann nochmal, ein drittes Mal, auf einen anderen Berg, stellt ihn dahin und sagt, fluch das Volk. Und er kann nicht, er muss segnen. Und große Verheißungen werden dort benannt von Bileam. Und man merkt, das Volk Gottes kann nicht angegriffen werden. Es ist Gott treu und Gott wird sein Volk nicht verlassen. Wenn das Volk Gott nicht verlässt, wird man Gott nicht von seinem Volk loskriegen. Gott liebt sein Volk. Er will ja sogar unter seinem Volk wohnen. Er ist der Immanuel. Nun, was war der Plan von Bileam? Im 4. Mose, Kapitel dann weiter, lesen wir, und Mose sprach zu ihnen, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Was war Bileams Idee, von der hier gesprochen wird? Bileam gesagt, wisst ihr, das ist doch dieses Fruchtbarkeitsfest der Göttin Aschera. Wollen wir nicht die schönsten Töchter der Moabiter zu den Israeliten senden? Vielleicht treiben sie ja Unzucht mit ihnen. Vielleicht fangen sie ja an, die Aschera zu verehren. Und tatsächlich, viele Tausend sind gestorben. Durch die Idee, eine falsche Lehre dort hineinzubringen, ein Götzendienst. Und das war die Art und Weise, wie der Teufel das Volk zu Fall gebracht hat. Warum denn das? Also, was hat der Teufel vor? Er greift ja auch uns heute mit den gleichen Dingen an. Übrigens auch genau mit Unzucht, wie hier in der Bibel. Wo soll das hinführen? Ich meine, warum sollen unsere Lehren aufgeweicht werden? Warum sollen wir auf beiden Seiten hinken? Warum sollen wir mit dem Mainstream der Welt gehen? Weil wenn das alle machen, dann kann man so eine Ökumene forcieren. Dann kann man versuchen, die protestantischen Gemeinden zusammenzuschieben und sie unter die katholische Kirche zu sammeln. Dazu müssen nur erst die ganzen Lehren weg. Aber die Lehren wird keiner aufgeben, es sei denn, man hat sowieso schon falsche Lehren drin, dann ist es nicht mehr so schlimm. Die erste Sünde ist schwierig, aber die zweite Sünde ist leichter und die dritte ist noch leichter. Und wenn man das erstmal ein bisschen macht, dann hat die ganze Lehre aufgeweicht und dann kommt man in diese Einheitssuppe. Es müssen die Glaubensgrundsätze aufgegeben werden, um so eine Ökumene mitzumachen. Und dann kann das Volk ganz leicht nach Babylon in die Gefangenschaft geführt werden. Das haben sie mit Israel auch gemacht. Und bitte, bitte, Israel ist nie Babylon gewesen. Israel war gefangen in Babylon, sie waren trotzdem noch Israel. Aber sie wurden da in ein System mit hineingestrickt. Das Volk Israel wurde nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt, weil es sich von Gott getrennt hat und meinte, es nicht mehr nötig zu haben, Prinzipien aufrecht zu erhalten, die nicht von den Anschauungen der Nachbarvölker beeinflusst waren. Weil die Israeliten sich von Gott getrennt hatten, demütigte er sie. Er konnte sich nicht mehr für ihr Wohlergehen einsetzen. Sie haben das Gleiche gemacht wie die Völker drumherum. Sie haben ihre Prinzipien aufgegeben und Gott musste sich zurückziehen. Er konnte seine Bundesverheißung nicht einhalten, solange sie den Prinzipien nicht treu blieben, die er ihnen gegeben hatte. Sie sollten sie eifrig einhalten, um vor den Methoden und Praktiken der heidnischen Völker bewahrt zu bleiben, die Gott Schande bereiteten. Gott überließ sie also sich selbst und so mussten die Unschuldigen mit den Sündern in Zion leiden. Traurig, ja? Und wisst ihr, genau das erleben wir auch heute. Das Gleiche wird versucht, das Volk in die babylonische Gefangenschaft zu ziehen. Aber Gott hat das zugelassen. Israel ist nie Babylon geworden. Israel war immer noch Israel. Aber sie waren massiv unter Druck und sie waren gefangen. Doch schau mal, was Gott da gemacht hat, in der Gefangenschaft mit dem Volk. Doch unter den Israeliten gab es auch christliche Patrioten, die unbeirrbar zu Gottes Grundsätzen standen. Er betrachtete diese treuen und zuverlässigen Menschen mit Freude. Sie mussten zwar mit den Schuldigen leiden, doch Gott benutzte in seiner Vorsehung dieses Exil als Mittel, um sie an die vorderste Front zu bringen. Während sie als Gefangene in Babylon wohnten, leuchtete ihr Beispiel der unbefleckten Rechtschaffenheit mit himmlischem Glanz. Er hat diese furchtbare Situation benutzt, um neue Leute zu installieren, um sie an die vorderste Front zu stellen. Und zwar rechtschaffene, ehrliche, aufrichtige Männer. Viele aus dem erwählten Gottesvolk hatten sich als unzuverlässig erwiesen. Sie trennten sich von Gott und wurden selbstsüchtig, hinterlistig und unehrlich. Im deutlichen Gegensatz dazu stand die Handlungsweise Daniels und seiner Freunde sowie die von Esra und Nehemia. Gott segnete diese Männer in besonderer Weise, weil sie fest für das Recht einstanden. Diese Rechtschaffenen in der Gemeinde haben sich bemüht, trotz Gefangenschaft das Volk wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Sie litten ja genauso wie alle anderen auch in der Gemeinde. Aber sie standen für Gottes Wort ein, sagten, seid Gott treu, Gott wird schon einen Weg für uns finden. Er wird uns schon wieder befreien. Er wird uns in das Land hineinbringen, das er uns verheißen hat. Wir werden wieder zurück dürfen. Und was damals geschehen ist, muss auch heute geschehen. Und ich möchte ganz besonders, hier ist Nehemia erwähnt, auf seine Geschichte noch eingehen. Wir lesen mal in Nehemia im ersten Kapitel. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und als ich Nehemia erkundigt nach dem Zustand der Gemeinde, wie sieht denn Jerusalem aus, sagen sie, da sind nicht mehr viele. Ein paar Gefangene sind übrig geblieben, die nicht mitgegangen sind und sie leben in furchtbarem Elend. Die Mauern Jerusalems wurden geschleift. Sie sind kaputt. Da ist nichts mehr. Und Nehemia überlegt, denkt an das Volk Gottes und fängt an zu weinen. Zeigt euch. Er hatte eine hohe Stellung in Babylon, hätte sagen können, hier kann ich existieren, hier geht es mir gut, hier bin ich so ein bisschen, ich fühle mich gar nicht als Gefangener. Aber er hatte in seinem Herzen diese Rechtschaffenheit und diese Sehnsucht nach Gottes Wort. Und er denkt über Gottes Volk nach und denkt, wo ist Gottes Volk heute? Und wenn wir heute in die Welt gucken und über unser Volk nachdenken, über Gottes Volk heute, geht es uns nicht wie Nehemia? Zerreißt es uns nicht auch manchmal das Herz? Und wir denken, wo stehen wir heute, wo hätten wir sein können? Und ich meine uns alle, wir sind alle Volk Gottes. Aber Nehemia hatte einen Plan. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Er hat sich eine Mammutaufgabe vorgenommen. Er sagt, wir bauen diese riesige Stadt wieder auf. Lasst uns die Stadt wieder aufbauen, damit die Völker das wieder sehen. Unsere Mauern müssen wieder hochgezogen werden. Wir würden heute sagen, lasst uns unser Lehrgebäude wieder aufbauen, damit die Völker sehen, Gott hat ein Volk auf Erden. Unser Lehrgebäude, das so eingerissen wurde und wo immer noch drauf rumgetrampelt wird. Während Nehemia die Hilfe Gottes erflehte, legte er die Hände nicht in der irrigen Ansicht in den Schoß, sich nun nicht mehr darum kümmern und keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Mit bewundernswerter Umsicht und Vorausschau organisierte er alles, was nötig war, um den Erfolg seines Vorhabens zu sichern. Er fing wirklich an zu arbeiten. Ich meine, wir würden sagen, du kommst in eine Trümmerwüste einer ganzen Stadt und nimmst die ersten Steine in die Hand und sagst, damit soll ich anfangen? Wenn das nicht entmutigend ist. Aber er sagt sich, Gott ist mit uns. Wir werden einfach anfangen. Wir werden jetzt das Gute tun. Wir werden anfangen, das wieder langsam aufzubauen. Stein für Stein für Stein für Stein. Und wenn es ewig dauert, aber wenn Gott bei uns ist, werden wir es schaffen. Das Beispiel dieses heiligen Mannes sollte allen Kindern Gottes eine Lehre sein. Sie sollten nicht nur voll Gottvertrauen beten, sondern mit weisem Eifer treu arbeiten. Wie viele Probleme schaffen wir uns und wie oft behindern wir das Werk Gottes für uns, weil wir meinen, Umsicht, Vorausdenken und Gewissenhaftigkeit hätten wenig mit Religion zu tun. Sorgfältige Überlegungen und ausgereifte Pläne sind für den Erfolg von Unternehmungen in der Sache Gottes heute genauso nötig wie damals zur Zeit Nehemias. Erinnert ihr euch, wie Nehemias Mann da gebaut haben an der Stadt, was sie in den Händen hielten? Habt ihr das mal gelesen? Sie hatten ihr Werkzeug, die Maurerkelle und ein Schwert, ja, tun, eine Waffe. Die hatten eine Waffe und ein Werkzeug und haben gearbeitet. So ähnlich ist es auch. Wir sollten auch arbeiten mit der Waffe in der Hand. Für den Erfolg, darum müssen wir uns keine Sorgen machen, ob das erfolgreich wird. Wenn wir treu arbeiten, es wird nicht mehr von einem Knecht erwartet, als dass er treu erfunden wird. Gott wird für den Erfolg schon sorgen. Wir müssen nur treu sein. Nehemias Erfahrungen beim Aufbau Jerusalems lehren uns wichtige Lektionen, die Gottes Volk braucht, solange noch Gnadenzeit ist. Die heutige Zeit ruft nach Männern und Frauen, die einen starken und entschiedenen Charakter haben. Paulus schreibt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wir sind alle dazu aufgerufen. Wir alle sind ja von Gott in sein Volk berufen. Und wenn nicht heute, wann ist denn dann die Zeit? In der Welt braut sich alles zusammen, alles zieht sich zusammen. Die ganzen bösen Machenschaften sehen wir jeden Tag in den Medien. Wir sehen, was da vorgeht. Und bei uns, es sieht so aus, wenn Gottes Volk immer noch so schläft. Wisst ihr, der Erfolg, der Nehemias Bemühungen begleitete, zeigt, was Gebet, Glaube und kluges, energisches Handeln zustande bringen. Nehemia war kein Priester und kein Prophet. Er erhob keinen Anspruch auf einen hohen Titel. Er war ein Reformator, der für eine bedeutsame Zeit berufen wurde. Sein Ziel bestand darin, sein Volk mit Gott ins Reine zu bringen. Der Teufel versucht, eine falsche Reformation und die Menschen von Gott wegzubringen, und Nehemia versucht, sein Volk wieder mit Gott ins Reine zu bringen. Das war seine Aufgabe. Der Teufel versucht falsche Reformationen, aber wir sollen die Wahrheit reinbringen. Wir sollen dagegen wirken. Man muss sich vorstellen, dass es war nicht Nehemias Aufgabe, gegen Babylon zu kämpfen. Das hat er nicht gemacht. Nehemia hat die Gemeinde zu Gott zurückgeführt. Den Kampf mit Babylon, das hat Gott organisiert. Und es muss auch bei uns so sein. Wir sollen versuchen, Friede in der Gemeinde herzustellen, die Menschen wieder auf das Fundament des Wortes Gottes zurückzuführen, den alten Sauerteig auszufegen, das, was die Gemeinde durchsäuert und kaputt macht. Übrigens, was wird das Resultat dessen sein? Was wird passieren, wenn wirklich die Gemeinde in Frieden, in Eintracht und Liebe zusammenkommt? Danke. Spätregen, oder? Genau wie damals, als die Gemeinde zu Pfingsten im Frühregen zusammenkam und dann der Frühregen fiel, genau das Gleiche erwarten wir, wenn der alte Sauerteig ausgekehrt ist, die Sichtung in der Gemeinde abgeschlossen ist und ein Überrest da bleibt. Gott organisiert seine Gemeinde in diesen Tagen, in denen wir leben. Wir sehen, dass es überall knistert und dass überall so die Lichter angehen. Wir sehen aber auch gleichzeitig den Riesenabfall auch mittlerweile in unserer eigenen Gemeinde. Es wird Zeit, dass der Spätregen fällt. Und es wird Zeit, dass wir alle daran mitarbeiten. Bonhoeffer sagte damals: Wir wollen reden zu dieser Welt. Kein halbes, sondern ein ganzes Wort. Ein mutiges Wort. Ein christliches Wort. Wir wollen beten, dass uns dieses Wort gegeben werde. Heute noch. Wer weiß, ob wir uns im nächsten Jahr noch wiederfinden. Und wir wissen, wie es mit Bonhoeffer geendet hat. Er hatte damals den Kirchen aufgerufen, doch Stellung zu beziehen, die Wahrheit hochzuhalten und sagen, was recht ist, in einer so düsteren Zeit. Und heute sehen wir das schon wieder am Horizont, dass diese dunklen Wolken aufziehen. Und ist es nicht auch für uns dran, kein halbes, sondern ein ganzes Wort zu reden, die Wahrheit den Menschen zu sagen, das Wort Gottes unter die Völker zu verbreiten? Hat Gott uns nicht genau dafür berufen? Und auch in unseren Gemeinden klar zu sagen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Jetzt ist die Zeit, heute. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Gott hatte sein Volk immer dazu gesandt, ein Segen für die Nation zu sein, seine Herrlichkeit unter den Völkern zu verbreiten, sein Wort weiterzugeben und den Menschen zu zeigen, dass sie aus der Rebellion raus können, auf das wahre Fundament. Sie können nach Hause kommen, sie können wieder Kinder Gottes werden. Und diese Botschaft ist auch unsere Botschaft heute in 2023. Und heute und jetzt ist die Zeit, die Völker aufzurufen, in unseren Gemeinden zu kehren, zu beten für unsere Regierung, damit die Stürme und die Winde noch zurückgehalten werden. Manchmal schlafen wir, wo wir eigentlich kämpfen sollten. Wisst ihr, was Martin Luther damals gesagt hat, wie gekämpft wurde in seiner Zeit, als das religiös-politische System sich gegen ihn gewendet hat? Er sagte: Tausende von Schwertern sind gegen uns gerichtet. Jetzt müssen wir zusammenkommen, jetzt müssen wir kämpfen, und zwar auf Knien, sagt er. Wir müssen jetzt auf Knien kämpfen und Gott wird unsere Feinde zum Frieden zwingen. Das ist das, was wir als Christen machen können, was wir aber viel zu wenig tun, oder? Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir in diesen Tagen, in denen wir jetzt zusammen sind, damit anfangen, auch in den Gebetsgruppen, die wir haben. Dass wir Gott bitten, hier einzugreifen, sein Volk zu stärken, dass der Geist bald ausgegossen werden kann, dass das Licht noch einmal den Planeten erleuchtet, um die Wiederkunft unseres Herrn vorzubereiten. Und dann, dann gehen wir in den wahren Frieden ein. Denn es ist dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorgehalten. Amen.